Es ist wieder Mittwoch, euer Kneipentag, zumindest für die Ohren. Wieder habe ich mir heute einen Künstler von der Darstellerliste der Komödie aus den letzten 25 Jahren gepickt. Und dieses Jubiläum feiert mein heutiger Gast dieses Jahr doppelt. Denn auch die Sendung, mit der er deutschlandweit bekannt wurde, nämlich die Wochenshow, ging vor 25 Jahren an den Start. Aber natürlich war er auch schon zuvor im Fernsehen aktiv, zum Beispiel als Moderator der Sendung Formel 1. Ja, die nicht mehr so ganz taufrischen unter euch erinnern sich. Es ging nicht um Sport, sondern um Musikvideoclips, denn mit Musik kennt er sich auch aus und auch, wie man sich dazu bewegt. Schließlich war er Sieger der Let's Dance Staffel 2018. Heute steppt er in meiner Telefonleitung auf. Ingolf Lück.
Hallo, Ingolf Lück.
König is calling. Viele Grüße aus der Lieblingsstadt Dresden.
Ja, Captain, mein Captain.
Ja, hallo.
Da muss ich doch fast auf den Tisch steigen hier in Anlehnung an alte Hollywood-Filme.
Aber hallo.
Ist ja toll.
Du, Dresden ist direkt das Thema. Ich will heute wirklich jede Sekunde ausnutzen, wenn ich schon einen Dresden-Fan wie dich in der Leitung habe. Ne? Also deshalb nicht das Beste zum Schluss, sondern gleich das Beste zu Beginn. In dir fließt zumindest zu 50% Dresdner Blut, stimmt's?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Also meine Mutter oder Mutti, wie man ja in Dresden sagt.
Mutti, nee, das Tee war zu hart betont. Du musst schönes Weißtee.
Mutti, gar nicht.
Mutti.
Ich kann ein bisschen, kann ich das, aber nicht so richtig.
Mutti.
Und am besten, immer weiß ich das noch.
Am besten hinten noch ein E dran, weißt du?
Meine Großmutter, die ja auch aus Dresden ist, von der kenne ich also ein paar Wörter wie Bämme oder sowas. Ja. Da habe ich früher in der Grundschule, habe ich mal gesagt, ich habe Hunger. Und da hat die Lehrerin gefragt, hier in Bielefeld war das, Ingolf, was möchtest du? Und da hast du gesagt, ich möchte eine Wurstbämme. Und da habe ich natürlich nie was gekriegt. Also von daher fließt zu 50%, ich meine, ich habe jetzt, meine Mutter hat jetzt keinen Mutterschaftstest gemacht, ja, aber ich denke mal, das sollte ich das Kind meiner Mutter sein, dann fließt 50% Dresdner Blut. Ja klar, natürlich.
Sehr gut. Du, wir wollen gleich noch ein bisschen mehr darüber erfahren, aber erstmal will ich wissen, ob auch vielleicht die Vorlieben für das Flüssige von ihr vererbt worden sind. Denn an meiner telefonischen Theke ist ja Selbstbedienung und deshalb die Frage, hast du dir ein Gläsel bereitgestellt, dass wir auch mal anstoßen können heute Abend?
Ja, natürlich, wir können selbstverständlich anstoßen. Also ich habe immer ein Gläschen bereit. Also bei mir ist das so, ich trinke morgens grünen Tee bis mittags und ab dann trinke ich im Grunde literweise Ayran. Weißt du, das ist dieses türkische Getränk, Joghurt mit Salz vermischt. Und davon kann ich saufen, bis ich bekloppt werde, bis ich umfalle. Mein türkischer Freund hat mir nämlich letztens verraten, dass Ayran, dass man das in der Türkei den Kindern gibt, weil Ayran müde macht. Und deswegen wundere ich mich immer, dass ich dann gleich eine Bettschwere kriege. Andere kriegen diese Bettschwere, wenn sie sich die Birne zusaufen mit Radeberger oder so. Und ich kriege das
nicht mal.
Das ist toll. Obwohl gar kein Alkohol drin ist.
Du, aber beim grünen Tee, da hätte ich ja jetzt noch die Hoffnung, dass man daraus einen Long Island Iced Tea machen könnte, weißt du, zum Feierabend. Aber bei einem Ayran, den kann man jetzt nicht wirklich alkoholisch strecken, oder?
Nee, das geht überhaupt nicht. Also der grüne Tee, ja gut, okay, kalt schmeckt ja nicht so gut. Es ist ja so, ich pflege ja die Teezeremonie jeden Morgen, die japanische. Ich trinke nur japanischen Sencha-Tee. Das ist der einzige, der mir schmeckt. Aber davon trinke ich auch unheimlich viel. Und dann musst du immer darauf achten, also das Wasser muss erst kochen für den grünen Tee. Und dann muss es abkühlen auf 70 Grad ungefähr. Das habe ich so ein bisschen so in der Hand. Und dann mache ich den ersten Aufguss davon, einfach nur in ein großes Glas. Den schütte ich aber weg und trinke dann erst ab dem zweiten Aufguss. Und das gieße ich dann so 5, 6, 7 Mal auf, bis es nicht mehr schmeckt.
Das klingt so wahnsinnig gesund, dass ich direkt so eine kleine Spontanübelkeit verspüre. Lass uns lieber das Thema wechseln. Gut, dann lass uns anstoßen mit Ayran, du. Und ich bin natürlich beim Felsschlösschen,
denn dieses Bier, was du hier erwähnt hast, das wollen wir natürlich gar nicht, weißt du, das ist das verbotene Bier, das wollen wir gar nicht nochmal erwähnen. Prost, mein Lieber, danke, dass du dir Zeit nimmst heute.
Prost, ja, ich muss auch wirklich, ich muss wieder nach Dresden kommen und muss mich da, aber es ist so, als ich in Dresden ja bei euch war, in der Komödie und abends dann immer in der Neustadt war und ja. Und dann habe ich einfach irgendwie im Kiosk irgendwie ein Bier gekauft, habe gesagt, einfach Bier und dann habe ich mich auf die Straße gesetzt und habe irgendwie so viel zu gucken gehabt, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, was ich da für Bier trinke, aber es wird sicherlich das gewesen sein, was du gerade, oder was Sie gerade, dürfen wir eigentlich du sagen?
Natürlich, wir haben gerade Brüderschaft getrunken, falls du es nicht gekriegt hast. Ja. Genau. So. Nochmal zurück zu deinen Großeltern, also das sind waschechte Dresdner sozusagen gewesen oder sind die auch irgendwoher eingewandert, zugewandert?
Nee, das sind waschechte Dresdner, also meine Großmutter und mein Großvater, die kommen aus Dresden und die haben sich kennengelernt. Mein Großvater hat damals zu meiner Großmutter gesagt, Fräulein Glaser, dürfte ich ihren Turnbeutel tragen? Und dann wurden die ein Paar und dann haben sie zwei Kinder gekriegt, zwei Mädchen und das sind natürlich auch Dresdner und die eine, also meine Mutter, die ist dann irgendwann in den Ende der 50er, ist die zu ihrer Tante nach Bielefeld gegangen und die andere Tante, die ist in Dresden geblieben und so gibt es immer noch eine, die hat auch viele Kinder gekriegt und die haben auch wieder viele Kinder gekriegt und so gibt es immer noch eine ganz große Dresdner Lück-Familie, die aber nicht Lück heißen, weil meine Mutter hat ja meinen Vater geheiratet, der hieß ja Lück und damals musste man ja noch den Namen des Mannes annehmen.
Ja, ja. Aber hast du mal Ahnenforschung betrieben, inwieweit das zurückgeht, ob du vielleicht ja im Dresdner Adel auch mitgemischt hast, beziehungsweise deine Vorfahren, oder kannst du es wirklich nur bis zu den Großeltern zurückverfolgen?
Das habe ich nicht gemacht. Ich habe da immer dran gedacht, das mal zu tun, aber vielleicht macht das mein Sohn. Aber Dresdner Adel, ja, im Grunde schon. Vielleicht nicht Geburtsadel, aber Nennadel, weil meine Mutter hat nämlich ihre Ausbildung als Weißnäherin auf dem Weißen Hirsch gemacht und zwar im Haus von Gunther Emmerlich. So, und wenn man in Gunther Emmerlichs Haus seine Ausbildung als Mädchen gemacht hat, dann ist man doch quasi in den Dresdner Adel aufgenommen.
Oder? Auf jeden Fall. Aber was als Weißnäherin?
Ja, Weißnäherin, das ist sowas zwischen Schneiderin und Näherin, also Bettwäsche, Brautgeschichten und so weiter. Das heißt, meine Mutter hat das gelernt und hat später dann auch mir immer Brautkleider genäht. Also ich bin...
Ich habe hier Brautkleider genäht.
Ja.
Okay, welche Vorliebe decken wir da jetzt hier noch aus?
Ja, ich musste halt in der Grundschule immer mit dem, was meine Mutter genäht hat. Und als Weißnäherin konnte sie halt besonders gut Brautkleider nähen.
Sehr gut. Aber zumindest hatte dein Großvater kein Personal mehr. Er musste den Turnbeutel selber tragen quasi.
Den musste er selber tragen.
Okay. Ja. Und was hat denn nun deine Mutter behalten im Herzen aus Dresden? Vielleicht die Vorliebe für den Stollen oder was erinnert dich so ein bisschen oder welchen Dresden-Bezug gab es bei euch zu Hause?
Naja, natürlich der Stollen, der immer geschickt worden ist. Das heißt, wir haben in meiner Erinnerung früher zu DDR-Zeiten haben wir immer die Sachen nach Dresden geschickt und dann sind die immer losgegangen, die Verwandtschaft, und haben daraus Stollen machen lassen. Und das ist, glaube ich, heute noch immer so Tradition in Dresden, dass man die Sachen für den Dresdner Stollen, dass man die zum Bäcker bringt und der macht das dann. Also die Vorliebe ist natürlich bis heute geblieben, das ist ganz klar. Klar, meine Mutter, die jetzt 92 ist, weißt du, die ist, ich glaube, ihr größter Wunsch ist, dass sie noch mal einmal nach Dresden kommt. Und das wollen wir eigentlich auch hinkriegen. Und das kann man aber nicht lange vorbereiten und so. Dann sagt sie, ach, na ja, vielleicht und dies und das und jenes. Das heißt, das muss ich mal einfach ihr mal sagen. So, Mutter, jetzt geht's los. Mhm. Pack deinen Mann ein, der kann gerne mitkommen, also mein Vater. Und
dann der trägt einen Turnbeutel und dann geht's los.
Ja. Jetzt fahren wir nach Dresden und dann guckst du dir mal wieder alles an. Das ist natürlich, das sind viele schöne Sachen mit verbunden. Natürlich muss man, wenn man über Dresden spricht und Menschen in dem Alter meiner Mutter vom Jahrgang 29 und meiner Großmutter irgendwas 1800 und ein paar zerquetschte, muss man natürlich auch über den Zweiten Weltkrieg reden. Und es ist oft so, dass ich, wenn ich durch Dresden gehe und sage meiner Mutter, du Mutter, ich bin jetzt gerade hier und hier, dann sagt sie manchmal auch, ja, da haben wir uns damals versteckt und da sind wir geflohen und so weiter und so weiter. Weil das ist natürlich in dieser Generation mit Dresden auch immer verbunden. Das gehört eben einfach zur Geschichte dazu.
Aber hat sie euch diese Geschichten erzählt oder wurde das ein bisschen totgeschwiegen?
Nein, sie hat davon erzählt, aber nur in Bruchstücken. Also ich weiß, dass meine Großmutter damals mehrere Tage blind war von diesen Bomben und von diesem Feuer und so. Sie spricht nicht gerne über diese Zeit und sie guckt auch nicht gerne Filme über diese Zeit. Letztens haben wir in der ARD, kam ja dieser tolle Film über diesen Trautmann. Das war ein Torwart, der in englischer Gefangenschaft war und der dann in England geblieben ist und der ein großartiger, ein englisches Torwart und Fußballidol geworden ist dadurch. Und den habe ich gesehen. Das war ein ganz toller Film. Und dann habe ich gesagt, Leute, guckt euch den noch mal an in der Mediathek. Und das möchten sie nicht. Also sie gucken auf diese Zeit nicht gern zurück. Da ist natürlich vieles einfach auch nicht verarbeitet. Da war eine Szene auch drin, zum Beispiel, als den deutschen gefangenen Soldaten in England dann Filme gezeigt wurden an einem Abend aus Konzentrationslagern. Und die haben das nicht geglaubt, ja. Und genau die Geschichte, und deswegen habe ich meinen Eltern auch diesen Film empfohlen, genau die Geschichte hat mein Vater mal erzählt. Mein Vater hat erzählt, wir waren damals 16 oder 14 und wir haben das nicht geglaubt. Und das muss man der Generation, obwohl diese ganze Generation große Schuld auf sich geladen hat, das muss man denen eben halt auch glauben.
Und sag mal, hat sie denn den Dresdner Slang sich ein bisschen bewahrt oder hat sie sich dann das Hochdeutsch ganz schnell irgendwie angeeignet?
Ich glaube, den hat sie nicht drauf mehr. Also da müsste ich sie nochmal irgendwie locken. Manchmal, wenn sie mit Verwandten telefoniert, ja, wenn die anrufen, am Geburtstag oder was auch immer aus Dresden, dann kommt das so ein bisschen raus. Aber ich glaube, das kann sie nicht mehr so richtig. Aber ja, vielleicht auch, weil sie natürlich damals, Ende der 50er, in Bielefeld keines auch verstanden hat. Wenn's, ja, ist ganz klar. Ich weiß nicht, ob Sie, Captain, mal aus Dresden raus waren oder so, aber da versteht sich ja auch kein Mensch. Und deswegen ist es auch gut, wenn Sie einfach da auch in Dresden bleiben wollen.
Mich versteht schon in Dresden manchmal keiner. Ja, so. Aber ich will jetzt mal wissen, ob du mich verstehst, denn du hast vorhin ja die Bämme schon angesprochen. Ne? Ja. Und ich habe hier ein paar Worte, denn jedes Jahr wird ja das sächsische Lieblingswort gekürt. Ui. Und ich habe jetzt mal hier die der letzten Jahre und die Bämme, du hast es vorhin erwähnt, ist nämlich 2019 als liebstes Wort der Sachsen gekürt worden. Und dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, 2020, war es der Nieselprim. Sagt dir das was, ein Nieselprim ist?
Überhaupt nicht. Also ich würde jetzt vielleicht denken, also was es bei uns gibt, ist Miesepeter, das ist einer, der schlecht drauf ist, ne? Aber Nieseln ist ja eigentlich Regen nieselt. Ein Prim ist etwas eigentlich, was man früher gesagt hat, das hat man, statt Rauchen hat man das, das war Kautabak und das war ein Prim und den spuckte man aus. Also der Nieselprim ist vielleicht, ja, das ist schwer zu übersetzen, nicht.
Du warst schon relativ nah dran. Es ist ein einfältiger, unbeholfener, aber auch etwas mürrischer daherkommender Mensch. Der Nieselprim,
weißt du? Ja, das ist doch toll. Ja.
Wir hüpfen mal zu 2018, da war das liebste Wort Friemeln. Weißt du, was Friemeln ist?
Friemeln? Ja, natürlich. Ja. Etwas herausfriemeln, ja. Friemeln. Rumfriemeln, ja. Meine Mutter sagt immer noch so, ja, das friemel ich dann schon so zurecht, ne. Ist so was handwerklich, was mit den Händen was machen auf jeden Fall.
Richtig, richtig. Dann weißt du vielleicht auch, was Dambern ist?
Dampern,
schön mit D und B, schön weich, dampern, rumdampern.
Also ich glaube, als meine Eltern gedampert haben, da habe ich ja noch nicht zuhören.
Nee, du bist ganz falsch, ganz auf dem Holzweg. Rumtrödeln ist das.
Dampern. Rumdran,
genau. Ohne Ziel und Zweck sich beschäftigen, rumdampern.
Okay, alles klar, rumtrödeln, rumdampern. Ja, dampern nicht so rum.
rumdampern, ja. Oder auch, ne, das muss auch gar nicht negativ sein. Chillen würde wahrscheinlich heute chillen. Junge Mensch sagen. Dampern, ja. Bisschen dampern, bisschen rum, chillen, genau.
Das finde ich gut. Das kann ja auch so ein bisschen, vielleicht ist es auch angelehnt an die englische Sprache, so ein bisschen Dump. Also Dump heißt ja nicht jetzt doof oder so, oder es heißt ja so, ja, so, wie die jungen Leute, die heute alle chillen und so, die sind ja alle so ein bisschen, ey, Alter, chill mal dein Leben, ja. Und da denken wir, oh, der ist mal ein bisschen Dump, ne? Also der dampert dann rum. Also das ist schon, ich meine, das Sächsische ist ja du auch, ist ja klar. Ich meine, gut, die Sachsen, die Angelsachsen und so weiter, das geht ja ewig zurück und da gibt es natürlich auch Anlehnung, das ist ganz klar, ja.
Das stimmt. So, ich mache mal hier das allerletzte. Da gucke ich mal, was wäre denn noch geeignet? Vielleicht weißt du was. Na, Gelumpe wirst du kennen, oder? Gelumpe?
Gelumpe, ja.
Oh, das Gelumpe.
Das ist natürlich negativ. Das ist natürlich hier in deinem Zimmer. Das Ganze, räum doch mal dein Zimmer auf, Ingolf. Das Ganze
Gelumpe. Genau.
Ja, natürlich, ja klar.
Genau. Ja. Und verhohne Bibeln.
Ja, Verhohnepümmel, das hätte ich gar nicht jetzt im Sächsischen verortet. Das ist natürlich verarschen, das ist klar. Du willst mich wohl verhohnepiepeln.
Genau. Sehr gut.
Ich hätte eher gesagt bayerisch, oder?
Du, wahrscheinlich, es kommt auf die Aussprache an, oder? Verhohnepiepeln, ja. Also, ja.
Ja.
Aber sehr gut, also du bist doch gut dabei. Also die Trefferquote war doch gar nicht mal so schlecht.
Ich freue mich, weil ich hatte schon Angst, ich kenne ja deinen Podcast und ich hatte Angst, dass du das nicht verstehst.
Ja. Aber sag mal, musstest du mal in irgendeinem Sketch oder in irgendeinem Programm, musstest du mal Sächsisch sprechen? Oder hast du dich da vorgedrückt?
Nee, musste ich nicht, weil das natürlich andere besser können. Ne? Also, aber meine Tochter, die ist auf der Schauspielschule und die hat in ihrer Vita hat die keine Dialekte drin. Ja? Und das sage ich immer, Mensch, Lilly, was ist denn? Du sprich doch mal Norddeutsch oder was? Du kannst es doch ganz einfach. Ne? Und dann denke ich natürlich auch, dass ich irgendwo nü, dass ich irgendwo Dresdner so sprechen kann. Also ich habe mal gelernt, man muss immer nur nü sagen. Am nü erkennt zum Beispiel der Leipziger, dass ein Dresdner vor ihm steht. Ich meine, da freut er sich nicht immer, aber nee,
das stimmt.
Ja, daran erkennt er es.
Sehr gut. Nü. Na, du musst ein bisschen weiter, bisschen hängen lassen, weißt du? Ein bisschen nü.
Ach so, mehr
nü. Nü, ja. Gar nicht so viel Anstrengung, weißt du? Das hat der Sachse gar nicht nötig.
Ja, ist so viel. Ja.
Genau. 2017 hast du vorhin schon erzählt, warst du an der Komödie zu Gast mit unserer Frauen, hieß das Stück, ne? Das war das erste Mal, dass du ein bisschen länger in Dresden warst. Du warst natürlich vorher schon auf Tour immer mal da, ne? Aber das längere Engagement war 2017 das erste.
Oder? Ja, das war etwas länger und das hat mich auch gefreut, weil ich da natürlich wirklich die Zeit hatte, nicht nur mir das alles anzuschauen, was man in kurzer Zeit oder so in ein paar Tagen hinter sich gebracht hat, sondern einfach auch mal die Elbe raufzufahren und da weiter zu gucken und im Fahrrad an der Elbe lang zu fahren und einfach so ein bisschen, das ist ja für mich toll, auf Tournee zu sein, heißt ja immer, da kommst du an, dann musst du suchen, wo der Auftritt ist, dann gehst du mit deinem Techniker rein, dann ist die Halle kalt, dann ist ein Hausmeister, der sich mit der Technik nicht auskennt, dann gehst du in die Garderobe, da sind da irgendwie drei Aldi-Brötchen und eine Scheibe Wurst und wenn du aber irgendwo an einem Theater länger spielst, dann kannst du den Tag genießen und gehst im Grunde nur abends zum Dienst, also ins Theater. Und das ist natürlich von ganz großer Qualität.
Und du hast eben auch mal Gelegenheit und Zeit am Assi-Eck zu sitzen in der Neustadt. Du hast gesagt, die berühmte Ecke, wo man schön ein bisschen mit dem Bierchen sitzen kann. Du hast irgendwo gesagt, in einem Interview, die Neustadt erinnert dich ein bisschen an Kreuzberg in den 70er Jahren. Jetzt ist natürlich das Tal der Ahnungslosen bekannt dafür, dass es für bestimmte Mode ein bisschen länger braucht, aber 50 Jahre findest du jetzt schon ein bisschen übertrieben.
Ja. 70er Jahre war auch ein kleines bisschen übertrieben, weil in den 70er Jahren kannte ich ja Berlin noch gar nicht. Ja. Ich bin Anfang der 80er Jahre von Bielefeld nach Berlin gezogen. Ja, und einfach diese Lebensart, auf der Straße sitzen, Bier, es muss ja kein Bier sein, es kann auch irgendwas Veganes sein, was man, aber das hat mich doch sehr an Berlin erinnert, an Kreuzberg, wo ich heute immer noch meine meine Studentenwohnung habe. Und das fand ich eine ganz tolle, ich finde, in der Neustadt ist eine ganz, ganz tolle Stimmung. Es gibt ja tolle Restaurants, es gibt einen tollen, zwei tolle Inder. Und da bin ich dann abends immer gerne hingefahren und habe das sehr genossen. Und die Leute sind sehr offen, sehr, sehr, sehr freundlich einfach. Fand ich toll. Ja.
Die fragen alle schon nach dir, die warten auf dich. Ja, wenn du jetzt sagst Berlin, Köln, Bielefeld, welche Stadt wäre denn für dich noch eine echte Alternative? Oder würdest du sagen, nee, noch ein Umzug kommt wahrscheinlich nicht mehr in Frage?
Also ich glaube nicht, weil ich habe in München habe ich auch noch gewohnt. Dann habe ich viel in Hamburg Theater gespielt, auch immer wie in Dresden so mal 2, 2,5 Monate. Berlin habe ich meine Wohnung seit den 80ern. Ich bin im Grunde in Köln froh, weil die Kölner sind ein wahnsinnig nettes Völkchen. Man sagt hier, das ist die nördlichste Stadt Italiens. Hier gibt es Biergärten. Dieses Kölsch hält die Menschen zusammen. Und in Köln ist es einfach so, wenn du zweimal in den gleichen Laden kommst, dann hast du euch das Gefühl, dass die Leute dich kennen und dann wirst du begrüßt. Und ich meine, wenn du ein Kölner, wenn du dich nicht auskennst in Köln und gut, es ist noch aus Zeiten, als es kein Navi gab, aber wenn du einen Kölner nach dem Weg gefragt hast, dann hast du dich eine halbe Stunde mit dem unterhalten. Du kanntest sein ganzes Leben am Autofenster, er kannte dein ganzes Leben. Den Weg wusstest du zwar immer noch nicht, aber das ist einfach so, diese Kölner Mentalität ist toll. Und meine Kinder sind ja auch Kölner und das heißt, sie sind in Köln geboren und das erkennt man immer daran, der Kölner, wenn du mit dem Zug über die Zoobrücke fährst, im ICE nach Köln rein, dann siehst du immer, wer Kölner ist und wer nicht, weil die Kölner, wenn die den Dom sehen, dann weinen die. Es ist wirklich so und dann weißt du, ah, das ist gut. Also das ist eine Stadt, die gefällt mir gut, aber ansonsten ist das ja, was für uns alle gilt, da wo unsere Familie ist, da sind wir zu Hause und sollte das woanders sein, sollte mir jemand in Ingolstadt die Intendanz beim Theater anbieten, dann ziehe ich auch nach Ingolstadt. Oder
ja. Also mal, wär das was für dich, Intendant sein? Kannst du dir das vorstellen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so eine Art Traum, so eine Art Traum, machen zu können, Dinge ausdenken zu können, machen zu können, Schauspieler zusammenscheißen können und so. Also, na, ich hab das mal, wir haben früher mal ein eigenes Theater gehabt in Bielefeld, ein paar Jahre, aber da ist natürlich auch so viel Schreibarbeit und Gedöns, dass man oft zum Inszenieren ja gar nicht kommt. Also, ich glaube auch nicht mehr, im Moment nicht mehr.
Hat denn deine Tochter jetzt schon Angst, dass sie mit dir irgendwann mal zusammenarbeiten muss als strenger Regisseur? Oder?
Ja, wir machen manchmal so kleine Sachen zusammen und für ihre Schule, aber da muss sie alleine durch. Und das macht sie am liebsten alleine und das machen die auch richtig gut eigentlich.
Hast du sie damals gecoacht für die Aufnahmeprüfung? Also hat sie auch das schon irgendwie für sich gemacht?
Ja, das hat eine Freundin gemacht, weil das hätte sie, es ist, weißt ja, wie das ist mit Kindern und Eltern. Die Eltern haben immer Unrecht und das hat eine Freundin gemacht und sie hat das einfach mal so gemacht, ja, und ist in München gleich beim ersten Mal genommen worden. Also wenn ich überlege, wo ich überall Aufnahmeprüfung gemacht habe und nicht genommen worden bin, damals an den staatlichen Schauspielschulen, dann ist das schon Hammer.
Du gehörst ja zu denen, die nicht nach der TV-Karriere ans Theater wechseln, in Klammern müssen, sondern die schon lange vor dem Fernsehen Theatererfolge gefeiert haben. Dir ist ja das passiert, wovon eigentlich jeder Theaterschauspieler träumt. Du wurdest auf der Bühne entdeckt und ans Fernsehen engagiert. Gibt es denn sowas heutzutage noch? Also sprich, darf ich mir Hoffnung machen oder eher nicht?
Ja, ich meine, sicher. Ich meine, du hast ja auch andere Möglichkeiten. Du hast ja jetzt diesen Podcast und so. Es gibt ja andere Wertigkeiten. Das Fernsehen ist ja nicht mehr das goldene Kalb, um das alle tanzen. Aber das war ein Glück, obwohl ich damals gar kein Fernsehen machen wollte, weil ich wollte eigentlich Theater machen. Und dann haben die, wie man das natürlich sich erträumt, haben die vor mir gekniet und haben gesagt, Ingolf, mach doch bitte Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, ich war damals ja nicht allein, ich war damals mit H.P. Kerkeling, wir haben in so einem Nachwuchstheater gespielt hier in Köln und wollten wir kein Fernsehen machen und jetzt machen wir seit sehr vielen, vielen, vielen Jahren Fernsehen und Theater und alles zusammen. Das ist schon schön und das macht großen Spaß, wobei mir ein bisschen auch abgeht, das heißt, ich habe nie so richtig Literatur spielen können. Deswegen habe ich ja eigentlich angefangen. Früher in der freien Gruppe, da haben wir so UNESCO gespielt, Arabal, Surrealisten, was weiß ich. Gut, für ein Romeo ist es ein kleines bisschen zu spät. Für ein Hamlet ist es auch ein kleines bisschen zu spät. Aber vielleicht der Lear oder Richard der Dritte oder Nathan der Weise, der wäre ja noch drin bei mir. Aber da fragt mich keiner.
Aber du, beim heutigen Regietheater ist für dich jede Rolle noch drin. Das ist ja nur die Frage, weißt du, des Inszenierungsstils, des Konzeptes. Aber sag mal, welche Erfahrungen aus dem Fernsehbusiness haben denn jetzt deine Theaterlaufbahn bestimmt? Würdest du sagen, es gab trotzdem gewisse Sachen, die du im Fernsehen gelernt hast und dann auf der Bühne auch mit anwenden konntest? Oder war es eher umgekehrter Fall?
Ich glaube, es war eher umgekehrt, weil das Handwerk, das lernen wir eher auf der Bühne. Mhm. Und ich glaube, viele Leute, die nur Fernsehen machen, die würden sich wundern, wie es auf der Bühne abgeht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Inszenierungen gesehen, in denen Leute mitgespielt haben, die im Fernsehen in großartigen, tollen Filmen gespielt haben und großartig waren. Und dann habe ich die auf der Bühne gesehen, zum Beispiel Berlin, Drei-Groschen-Oper, und hab den nicht gefunden auf der Bühne. Und ja, habe hinterher gesagt, der war ja gar nicht, doch, der hat die Haupt, den habe ich gar nicht gemerkt. Also es ist was komplett anderes. Theater ist was komplett anderes. Theater riecht anders, Theater schmeckt anders. Dafür hast du im Fernsehen eben halt, es ist immer warm, auch im Winter, du wirst mit einem tollen Auto abgeholt. Alle testen dich, du wirst 6-mal am Tag auf Corona getestet, damit es dir auch gut geht. Und wirst eben halt gepampert, kriegst extrem viel mehr Geld. Und wenn du beides machen kannst, wenn du also das Geld aus dem Fernsehen mitnehmen kannst und auf der Bühne die Dinge tun kannst, die deine Leidenschaft sind, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschäftsidee und funktioniert ganz gut.
Wenn du jetzt zurückblickst und den H.P. Kerkeling zum Beispiel erwähnst, wer sind denn jetzt so die Handvoll von Kollegen, die dich am meisten geprägt haben in deiner Laufbahn? Oder warst du eher jemand, der sich von Kollegen gar nicht so beeinflussen lassen hat? Oder würdest du sagen, auch gerade im Theater, wo man ja auch viel aufsaugt, was sein Partner spielt?
Also ich gucke immer unheimlich gerne zu und ich muss dann aufpassen, wenn ich mit Leuten zusammenspiele, muss ich aufpassen, dass ich das Spielen nicht vergesse, weil ich denke, wow, das ist aber klasse, was der macht oder was sie macht. Ich war früher ganz ganz großer Klaus-Maria Brandauer-Fan, das heißt, ich bin in die Filme gegangen und habe den Hamlet-Film, habe ich irgendwie 5, 6, 7, 8 Mal gesehen und so weiter, habe aber dann irgendwann gemerkt, dass es keinen Sinn hat, Klaus-Maria, nicht Hamlet-Film, natürlich den Mephisto-Film. Und dass es keinen Sinn macht, irgendjemandem nachzueifern. Aber wo du gerade schon Hans-Peter Kerkeling sagtest, was ich an ihm bewundere, das ist die Coolheit, die Sicherheit, mit der er umgeht und mit der er seine Karriere verfolgt. Dass er einfach sagen kann, ja, ich mache was und dann ziehe ich mich einfach 2, 3, 4 Jahre zurück und dann mache ich wieder was. Das habe ich nie gekonnt, weil ich wollte immer raus. Ja, ich wollte immer raus vor die Leute, auf die Bühne, musste was machen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, sodass ich jetzt, ich bin ein bisschen entspannter. Ich habe zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit, wo wir nur am Ofen sitzen konnten und nichts tun konnten, habe ich angefangen, Saxophon zu spielen. Ich wollte immer noch ein Blasinstrument neben Cello, 50 Jahre Cello, 50 Jahre Gitarre. Und jetzt spiele ich jeden Tag 2 Stunden Saxophon und spiele also alte Jazzstücke und so. Und das macht mir großen Spaß. Also ich habe immer das Glück gehabt, etwas zu finden, wenn das eine nicht ging. Da waren noch so viele Dinge, die ich machen wollte, die ich lernen wollte und die ich lernen will. Das kann ruhig noch ein bisschen weitergehen.
Gibt es denn dann noch Leute oder Kollegen auf der Wunschliste, die du hättest, mit denen du zusammenspielen möchtest, wenn du sagst, es gibt noch viele Dinge, die du machen möchtest?
Ach, ich meine, natürlich würde ich gern mit Harald Schmidt Sunny Boys spielen. Oder eben halt doch nochmal, wenn das Regietheater mich nicht dazu verpflichtet, nackt, onanierend und schwadronierend als Richard der Dritte über die Bühne zu hüpfen, sondern wenn das eine Inszenierung ist, die zum Beispiel, wenn morgen die Burg in Wien anruft, dann ist mir scheißegal, wer das inszeniert, dann bin ich dabei.
Sehr gut. Du hast ja mit Caveman jetzt zum Beispiel auch Stoffe gespielt, die du nach Deutschland auch mitgebracht hast. Hältst du auch als Regisseur die Augen offen nach Stoffen im Ausland, die du nach Deutschland überträgst, nach neuen Sachen, nach neuen Trends?
Ja, leider zu wenig, was das Theater betrifft. Ich habe das früher mit Fernsehen, früher gab es immer, so in den Mitte der 80er, das gibt es heute auch immer noch, gab es immer im Comedy-Bereich, gab es die Goldene Rose von Montreux in der Schweiz. Mhm. Und da bin ich immer hingefahren und dann gab es so Kabinen, da konnte man sich Videokassetten einlegen und konnte die Sachen dann gucken aus der ganzen Welt und dann, da gab es ja noch kein Internet und nichts, und dann wieder zurückgeben. Und die habe ich mir damals alle mit der Kamera heimlich aufgenommen. Das war, ich habe geschwitzt immer, weil damit das keiner merkt. Und dann habe ich die zu Hause alle sortiert, archiviert und habe die Dinger dann aus dem Ausland geholt und das ist natürlich heute viel leichter möglich. Im Theater, da fehlt mir jetzt so ein bisschen gerade so die Verbindung. Dazu bin ich einfach zu wenig dann Theatermann, aber Gott sei Dank kenne ich Theaterleute und denen schreibe ich alle zwei, drei Monate mal und nerve die und sage, hast du was entdeckt? Hast du was? Glaubst du was? Was könnte etwas sein? Was könnte man adaptieren? Und Gott sei Dank kenne ich eben halt viele Leute aus dem Bereich.
Oh, du, ich freue mich, dass wir was gemeinsam haben. Ich war auch schon in vielen Kabinen, wo man sich Videokassetten eingelegt hat. Ja. Aber da kam jetzt nie Theater.
Du, ja, ich habe ja im Sommer immer Heuschnupfen, ne? Jetzt auch gerade. Oh, und ich habe mir sogar aus diesen Kabinen immer ganz viele Taschentücher mitgenommen und brauchte deswegen keine Tempotaschentücher mehr kaufen in meiner Heuschnupfenzeit.
Und hast ordentlich was gespart. Sehr, sehr gut. Du, sowohl Caveman, was wir gerade erwähnt haben, als auch unsere Frauen drehen sich natürlich um das unkaputtbare Thema Männer und Frauen. Aber wenn du jetzt ein Theaterstück rausbringen dürftest mit garantiertem Erfolg, dessen Inhalt du allein bestimmen darfst, welchem Thema würdest du denn eine breite Öffentlichkeit wünschen?
Wow, das ist ein weites Feld. Also, weil ich nie irgendwas gemacht habe wegen des Erfolges. Ne? Hm. Da habe ich nicht so, das ist so, ich kann meine Träume immer relativ schnell verwirklichen, das ist das Gute. Mhm. Deswegen ist da nicht so viel übrig geblieben, wo ich denke, das würde ich gerne. Also, was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde zum Beispiel einfach bei irgendeinem Künstler, beim Musiker in einem Brass-Orchester spielen. Einfach hinten jetzt noch mal was Neues machen, hinten mit dem Saxophon spielen. Das würde ich gerne machen. Jan Delay, ja, der aus Hamburg, der hat jetzt ein Lied rausgebracht, Saxophon. Und ich habe ihm eine Mail geschrieben, habe gesagt, Mensch, lieber Jan, das ist ja ein tolles Stück. Du schreibst da, mein Vater hatte ein Saxophon, deswegen hatten wir keine Einbauküche. Und meine Kinder haben auch immer auf eine Einbauküche verzichten müssen. Wenn du irgendwann mal mich brauchst auf der Bühne und willst einen Saxophonvater darstellen und zeigen, ich bin dabei, wo immer du auch spielst. Und er hat bis jetzt noch nicht geantwortet.
Ja, aber dass du dich da überhaupt ins Gespräch bringst, ist ja klasse. Und wenn du die Corona-Zeit ansprichst, die ja auch bei vielen dazu geführt hat, dass sie doch nochmal einen anderen Weg eingeschlagen haben, weil eben schon vor Corona Sicherheit und Kunst nicht immer vereinbar war. Wenn dich jetzt die Krise vor 30 Jahren getroffen hätte, meinst du, du wärst der Kunst treu geblieben? Oder was wäre für dich eine Berufsalternative gewesen?
Ich hab immer gesagt, ich bin froh, dass mich die Krise nicht vor 30 Jahren getroffen hat. Das ist verrückt, dass du das sagst. Ah. Weil wenn du als junger Typ und willst anfangen und willst raus, und du hast ja auch als junger Typ hast du ja heute eine andere Halbwertszeit als wir damals. Weil damals, ich weiß, wir sind aufgetreten irgendwo in Einbeck oder Hameln mit meinem totalen Theater, hieß es damals ein Rocktheater. Da war immer voll, obwohl uns keine Sau kannte. Da kamen irgendwie 400, 500 Leute jeden Abend. Einfach so. Und jetzt ist es so viel geworden. Es ist so diversifiziert geworden. Es ist so schwer, eine Karriere zu machen. Und wenn du eine Karriere hast, dann dauert sie nur kurze Zeit. Und deswegen tun mir die jungen Leute alle leid, die ihre Touren verschieben mussten. Und wer weiß, ob die dann in anderthalb Jahren noch angesagt sind. Aber ich wäre auf jeden Fall dabei geblieben, weil ich habe ja die harte Nummer-Ausbildung gemacht. Ich habe ja mit 15 angefangen, Tanzmusik zu machen, jeden Abend die Gitarre geschrubbt bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen prominenten Schicksalsschlägen. Bin dann die Theatertour gegangen und ich wäre auf jeden Fall sicherlich dabei geblieben, weil ich kann so wahnsinnig schlecht kellnern. Weil ich kann Geld nicht irgendwie zusammenzählen und ich darf auch kein Taxi fahren, weil ich so auf einem Auge so schlecht sehe. Also mir wäre eh nichts anderes übrig geblieben. Ich wünsche aber allen jungen Leuten, die jetzt Alternativen suchen mussten, wünsche ich, dass es weitergeht und dass das, was sie jetzt in der Zeit gemacht haben, dass das zum Job dazu beiträgt, die Erfahrung. Ja? Also viele werden einfach ja jetzt Stand-up-Nummern aus diesen Erfahrungen machen und dass dann letztlich alles gut wird.
Meinst du, das sind Themen, die Zuschauer und Zuschauerinnen dann hören wollen, diese Corona-Erfahrungen? Oder wie wird sich die Theaterwelt verändern nach Corona inhaltlich?
Ich glaube, die Corona-Erfahrungen direkt wollen sie nicht hören. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 4 Monate in der Pizzeria gearbeitet hast, dann ist das ja was, worüber du auf jeden Fall eine Nummer machen kannst. Ja. Es muss ja nicht immer die Corona-Verbindung haben. Denn in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA und so, war das immer ganz normal, dass du als aufstrebender Schauspieler erstmal durch die harte Schule musst. Ich war mal irgendwann vor 30 Jahren, wollte ich mal nach Hollywood gehen. Und habe ich eine sehr, sehr bekannte und sehr berühmte deutsche Filmproduzentin, Regina Ziegler, die hat mir in Los Angeles, weil ich da gerade war, einen Termin gemacht, so bei der größten Agentur für Europäer. Und da saß ich morgens um 9 Uhr, das war eine Zeit, da war noch keiner unterwegs. Und dann saß ich da und dann hat die auch ganz deutlich gesagt, also erstmal, wenn du zu uns willst, dann musst du erstmal du darfst keinen Akzent sprechen, du musst wissen, dass du, obwohl du in Deutschland berühmt bist, dass du 4-5 Jahre erstmal irgendwie bei McDonald's die Dinger braten musst, bevor überhaupt irgendeiner sich dafür interessiert, was du machst und vielleicht entdeckt wird. Wir raten dir, bleib einfach in Deutschland.
Weite Reise für einen Ratschlag, aber es hat sich gelohnt.
Ja, ich hatte einen Freund besucht, der dann Film gemacht hat und stimmt, weite Reise für einen Ratschlag, aber es hat sich gelohnt, ja.
Mein Lieber, wir sind am Ende unseres Gespräches. Die Zeit ist verflogen, ja. Wie du auf dem Let's Dance Parkett.
Ja.
Letzte Frage, wie hast du dich für den Sieg belohnt? Hast du dir selber was gegönnt nach diesen wochenlangen Strapazen? Oder hast du dich nur noch ausgeruht?
Nee, ich musste gar nicht, weil es ist so, ich muss ja ein bisschen wie alle ein bisschen auf meine Linie achten und so. Aber das war so, ich habe 3 Monate lang jeden Tag zwischen 7 und 10 Stunden getanzt. Ich habe 10 Kilo abgenommen und habe trotzdem Unmengen von Süßigkeiten gegessen und Pommes und alles. Das heißt, es war eine wunderbare Zeit. Ich konnte alles tun und habe trotzdem abgenommen. Und das war eine großartige Zeit und die möchte ich nicht missen. Und deswegen ist es schön, wenn wir in unserem Beruf immer wieder Dinge eingehen können, die uns letztlich weiterbringen. Ja, das heißt also, wenn jetzt irgendwann mal beim Traumschiff ein guter Tango-Tänzer gesucht wird, kann es sein, dass wir natürlich trotzdem den Kollegen Jochen Horst anrufen. Aber vielleicht rufen sie auch wieder an.
Wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten, ob bei Masked Singer demnächst mal jemand Saxophon spielt, weil ja. Dann wissen wir, wer es ist. Ja. Ansonsten gucken wir einfach, ob vielleicht am Assi-Eck jemand sitzt und Bier trinkt. Das könnte auch der Ingolf sein in der Neustadt. Wir würden uns freuen, wenn du dich mal wieder sehen lässt in Dresden. Bring die Mutti mit. Ne? Und ich danke dir herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast für uns.
Danke, mein lieber Captain, und alles Gute.
So, jetzt wurde mir ja lang genug der Mund wässrig geredet. Ich mach mich auf zum Assi-Eck. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Und wenn ihr mich dann seht, macht ihr es hoffentlich wie die Kölner beim Anblick vom Dom. Aber notfalls treibt euch auch mein Geruch die Tränen in die Ohren. Da bin ich zuversichtlich. In diesem Sinne, bis nächste Woche.